Ja. Sie wollen eh nur, dass wir leise bleiben. Ja. Und sie nicht fragen nach den Einzelheiten. Ja. Auf dieser Farm passieren Schweinereien. 1984, schöne neue Welt und wir sind live dabei. Es ist das alte Lied. Nur sind schon alle tot. Alle, die es mal sagen, nur noch eine Anekdote im Geschichtsbuch. Auf der Suche nach Revolution. Es ist das alte Lied. Es ist das alte Lied.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur sind Alessio und Jonas von Kafka. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Hallo schon ja, wieder.
Moin, was geht? Schön hier zu sein.
Es geht wie immer los mit dem Spiel. Kurze Frage, kurze Antwort. Da müsst ihr entweder Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Die erste Frage, da müsst ihr euch entscheiden. Mit Sarah Wagenknecht saufen oder mit Christian Lindner Porsche fahren?
Einfach nur, weil ich einfach nicht gern Porsche fahre, saufen mit Sarah Wagenknecht.
Ich würde dabei sein, wenn Alessio dabei ist. Bei beiden Sachen.
Mit Robert Habeck ein Kinderbuch schreiben oder von Claudia Roth managen lassen?
Boah, von Claudia Roth managen lassen. Ja, safe. Ich glaube, die hat einige Sachen zu erzählen. Richtig Bock drauf.
Warum?
Hat Claudia Roth.
Ja, genau.
Reiser auch zusammen.
Nein, die hat Tonstein und Scherben doch begleitet, ja.
Scherben gemanagt, also voll. Also,
also ja, auch wenn sie natürlich heute jetzt andere Takes hat, so. Ich meine, dann können wir sie throwbacken in ihre Zeit in den 80ern, so. Ja. Wäre doch nice.
Mit Donald Trump golfen oder mit Elon Musk eine Podiumsdiskussion über Transgender führen?
Na, Elon Musk wurde ja eh schon gecancelt dahingehend von seinen eigenen Nachkommen. Also da brauchen wir nichts mehr erledigen. Donald Trump, beim Golfen kann man ihm natürlich direkt einen Schläger ins Gesicht ziehen.
Aus Versehen. Ups, der ist mir ausgerutscht. Das tut mir aber leid. Ja, mit Donald Trump golfen. So aus Versehen golfen.
Okay. Mit Höcke wandern oder mit Chrupalla zelten gehen?
Nochmal, ich hab's nicht mitbekommen.
Mit Björn Höcke wandern gehen oder mit Chrupalla zelten gehen?
Also auch beide Szenarios, wo man die so ein bisschen verschwinden lassen könnte, glaube ich, ne? Also wandern, zelten, gibt beides, klar.
Da passieren viele Unfälle. Da war auf einmal, stand ein Bär hinter.
Ja. Also beides.
Okay, euer letzter Urlaub. Ja, gut, okay, nehmt ihr beides. Euer letzter Urlaub war wo und wann?
Was heißt, definiere Urlaub so, also was etwas weiter weg? Oder?
Was ihr als Urlaub empfunden habt.
Boah, das ist lange her. Nee, bei mir war es, ich war bei meiner Verwandtschaft in Süditalien, in Bari.
Ich war auch bei Verwandtschaft, lustigerweise, in Varna, in Bulgarien.
Ist schon lange her oder
so vor kurzem? 2 Monaten, glaube ich.
Was waren bei euch die wenigsten Zuschauer, wie viele waren die wenigsten Zuschauer bei einem Konzert von euch? Also vor wie vielen Zuschauern habt ihr
mit Kafka
Spiele,
oder generell?
Die wenigsten waren? Mit Kafka.
Das weiß ich wahrscheinlich besser, weil du bist dazugekommen, da war schon alles gut, ne?
Ja, da waren immer die Millionen.
Da war immer eine Million locker da. Zwei.
Zwei, okay. Wo war das? Kannst du dich noch erinnern? Weißt du?
In MacPom, glaube ich, ist das, oder? Ich weiß es auch nicht so
genau. Hört sich nach MacPom an, auf jeden Fall. Brandenburg.
Und danach sind wir gerade noch so schnell genug weggekommen, um nicht auf die Fresse zu kriegen von den lokalen Nazi-Größen.
Und die meisten Zuschauer auf einem Konzert waren bisher bei Kafka?
Oh ja, das war in München auf der Demo. Und wenn man den offiziellen Zahlen Glauben schenken darf, dann war das fast das größte Konzert in Deutschland.
Seit Pink Floyd in den 80ern.
Seit Pink Floyd in Mitte der 80er.
Ja, wir haben recherchiert extra. Mit dem Taxifahrer.
750.000 oder
so? Nee. Bei Pink Floyd oder bei uns? Nein, es war nach Veranstalterangaben 300.000, glaube ich. Und selbst die Bullen haben, glaube ich, 200.000 oder 250.000 gesagt. So. Und natürlich haben die uns nicht alle gesehen, weil die Bühne war jetzt nicht dafür ausgelegt, für 250.000 Leute zu sein.
Aber die Leute waren für den Anlass da.
Nur für uns.
Wir haben ein Konzert gespielt.
Ja.
Was wärt ihr, wenn ihr nicht Musiker wärt? Ich weiß, du, Alessio, machst was anderes sowieso, aber gibt es noch einen Job, der dich interessieren würde, den du nicht machst? Und Jonas, vielleicht gibt es ja auch noch was, was dich interessieren würde?
Es gibt tatsächlich, ich würde sagen, es gibt echt viele Sachen. Ich hatte mir auch mal zeitweise so ein Modell überlegt, weil ich auch relativ schnell gelangweilt von Sachen bin, dass ich vielleicht einfach, wenn es jetzt mit der Musik nicht geklappt hätte, hätte ich wahrscheinlich einfach immer wieder eine Ausbildung angefangen und die ein, zwei Jahre gemacht, bis es mir keinen Spaß mehr bringt, dann hätte ich wieder eine neue Ausbildung angefangen. Das wäre finanziell wahrscheinlich ziemlich der Ruin geworden, aber es wäre auf jeden Fall spaßig geworden, weil ich kann mich sehr gut mit Sachen anfreunden. Ich hätte Lust, irgendwie mal Gärtner zu sein.
Du kannst auch mit allen Menschen gut. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du in jedem Betrieb immer so nach zwei Wochen der beliebteste Azubi bist und dann haben alle richtig
sind alle traurig, dass er geht.
Vielleicht kannst du das dann auch ins Finanzielle übertragen, dass du sagst, okay, dann für ein Jahr bleibe ich noch, wenn ihr ein bisschen draufschlagt und dann gehst du wieder zum nächsten weiter. Sorry.
Ich hätte auch Lust, so bei der BSR mal irgendwie mitzufahren oder hinten bei so einem Müllwagen oder einfach in so, also ich finde so Lebensvorstellung einfach schön, wenn man da mal so reinschnuppern kann. Ich habe halt auch schon echt viele Sachen in meinem Leben gemacht, so jobtechnisch. Und das bringt irgendwie immer total viel Spaß. Und ich glaube aber, ich wäre wahrscheinlich, auch wenn es mega scheiße stressig geworden wäre, aber ich wäre wahrscheinlich auch gerne Koch geworden, weil ich sehr gerne koche. Und das sowieso jeden Tag Teil meines Lebens ist, deswegen vielleicht das.
Wir sprechen heute über ein Album, Kaputt heißt es, und es ist schon im Juni erschienen, das heißt, es ist schon ein bisschen her. Vielleicht erstmal ganz kurze Frage, wie geht's euch gerade jetzt zwei Monate? Es ist ja, ja, anderthalb Monate ist nach Release ungefähr, ne? Wie geht's euch gerade? Was ist gerade so eure Situation musikalisch mit dem Album? Ihr steht ja auch vor Natur, das dauert aber noch ein bisschen, bis sie losgeht, glaube ich, ne? Wie geht's euch gerade?
Also mir, ich kann ja natürlich nicht für uns alle sprechen, aber ich glaube, es ist ganz gut, weil wir gerade ein bisschen Abstand haben. Auch wir haben jetzt gerade ein paar Wochen keine Gigs gespielt. Das Album konnte ein bisschen sacken und irgendwie ist es ja, die Albumphase ist ja immer sehr, sehr intensiv und man beschäftigt sich viel mit den Songs. Wir haben jetzt natürlich irgendwie immer ein bisschen Zeitdruck mit dem Spiel und deswegen ist gerade eigentlich eine ganz schöne Phase, wo wir alle, glaube ich, ein bisschen abschalten können mit unseren Familien-Backgrounds irgendwie ein bisschen sein können, den Sommer ein bisschen genießen können und auch so ein bisschen, wenn man das so sagen kann, hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber so die Lorbeeren einfahren, dass das Album halt im Kasten ist und dass es irgendwie schön ist, dass es draußen ist und das ist gerade so, also ich empfinde es gerade sehr genussvoll und das ist sehr schön gerade. Und dann kommt gleichzeitig aber auch wieder so bei dieser Entspanntheit irgendwie so ein Hunger wieder hoch, dass man jetzt einfach auch was machen will und deswegen ist auch gut, dass bald die Tour ansteht, weil man will jetzt ein bisschen die Reaktion haben von den Leuten halt fürs Album und für die Songs, die man irgendwie so, die alle im Proberaum oder so im Studio entstanden sind und ja, das ist jetzt ganz spannend. Da freu ich mich auf jeden Fall sehr drauf gerade.
Ja, ich freue mich auch sehr darauf. Vor allem, weil die Songs nochmal so, die verändern sich manchmal noch so ein bisschen für live, weil wir manche, keine Ahnung, Sachen, die so ein bisschen eher langsamer sind oder ruhiger sind, gucken, wie wir die als Band, also beim Spielen, beim Proben dann, wie die für uns live auch noch geil funktionieren. Also manchmal ändern sich dann die Parts ein bisschen oder so, werden etwas härter oder ein bisschen länger oder dies und das. Und da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf, da jetzt im Proberaum uns ranzumachen. Das steht auch jetzt demnächst an, ab übernächste Woche. Und halt ein krasses Set zu bauen für die Tour. Die geht ja Ende September los und geht dann in mehreren Blöcken bis Dezember. Ja, da freuen wir uns, glaube ich, alle schon krass drauf. Und ja, mal sehen, was wir da, also wie lang auch das Set wird. Ich meine, letztes Jahr auf der Tour hatten wir, glaube ich, schon anderthalb Stunden oder so.
Ich glaube, es könnten gut zweieinhalb Stunden werden. Wir hatten schon zwei Stunden letztes Jahr fast. Also so mit allen, mit Intro, mit
ja, genau. Dem. Also da fliegt natürlich hier und da was raus, bestimmt auch, was letzte Tour noch drin war. Aber ich meine, da kommt ein ganzes neues Album dazu. Also das wird bestimmt spannend, da auch so ein, es macht ja auch immer Spaß, so einen Dramaturgiebogen irgendwie zu bauen. Wie funktionieren die Songs mit den Songs und mit alten Songs noch und so. Und das, ja, das wird, glaube ich, geil.
Es wird auch richtig emotional werden. Wir haben uns da ein paar richtig schöne Sachen einfallen lassen. Kann man sehr gespannt sein.
Und ansonsten, ich bin gerade so mit dem Album, also wir sind alle happy mit dem Album. Und ich bin auch gerade schon wieder im Hungermodus und mache gerade noch wieder einige Solo-Sachen nebenbei, produziere ich mit Leuten, auf die ich Bock habe, dass die auch irgendwie demnächst schon mal droppen. Und ja, es ist so viel da und ich habe schon wieder Bock auf die nächste Kafka-Scheibe eigentlich auch. Und mal sehen, so was passiert, aber ja, geht immer weiter.
Du hast gerade gesagt, Alessio, Lorbeeren einfahren. Wie seid ihr denn mit dem Feedback zufrieden, das ihr bekommen habt zu dem Album, beziehungsweise was waren eure Erwartungen und was ist aus diesen Erwartungen geworden nach dem Album?
Also ich glaube, es ist nicht so gut, sich überhaupt Erwartungen zu machen, wenn man ein Album macht, weil irgendwie früher, wenn man auch das Feedback oder die Kritiken im Anschluss denn zu sehr annimmt oder zu sehr an sich ranlässt, dann kann das auch ganz unschön werden. Und ich glaube, für mich war es auf jeden Fall oder für uns alle, wir haben ja so eine Album-Release-Show gespielt Und quasi die Leute, die Menschen, die das vorbestellt hatten, das Album, die durften dann zur Show kommen. Dann wurden die auf die Gästeliste gepackt. Das war im Cassiopeia in Berlin. Und das war total schön, weil wir haben nur das Album gespielt und wir haben direkt einen Austausch gehabt mit den Leuten und direkt Feedback gehabt. Und letzten Endes ist die Musik ja auch eben genau für die Menschen, die dann auf dem Konzert sind und nicht für irgendwelche Kritiken oder Zeitschriften oder so. Und so war es einfach total happy. Und es war so ein schöner Moment. Wir wollten uns eigentlich auch noch als Band intern dann treffen und das Album irgendwie ein bisschen feiern. Aber irgendwie hat der Abend total gereicht, haben wir dann beschlossen, weil wir das mit den Leuten feiern konnten. Und es war total schön. Deswegen total happy. Und seitdem habe ich es auch gut geschafft, einfach abzuschalten. Und natürlich ist es immer durchwachsen irgendwie. Oder das Feedback war auch durchwachsen. Und war auch total schön so. Aber wie es dann halt immer so ist.
Ja, also und, Pressefeedback. Also ich versuche mich da auch so ein bisschen emotional von frei zu machen, weil die Presse sozusagen, ich meine, du hast vorhin schon Underrated Forever angesprochen, den Song. Es war jetzt noch nie so, dass die Presse uns geliebt hat oder so, ne? Aber am Ende ist uns das relativ Wayne auch, weil ja, es geht vor allem um die Leute, die die Mucke fühlen und da kriegen wir halt immer so nice Nachrichten, teilweise auch auf eben die neuen Songs vom neuen Album, dass Leute eben sich wieder gecatcht fühlen in dem Gefühl, was sie eben gerade haben zur Weltlage und in den Emotionen, die sie haben, mit denen sie zu kämpfen haben auch teilweise, und das ist halt so der Punkt, der für uns wichtig ist an Feedback. Und ansonsten waren wir, glaube ich, alle so krass zufrieden mit dem Album, weil das auch nochmal im Vergleich zum Paroli-Album davor ein sehr enger Prozess von uns Vieren in der Band war. Und ich glaube so, wir sind, glaube ich, an einem Punkt mittlerweile glücklicherweise, dass wenn wir zufrieden sind mit dem, was wir veröffentlichen, dann ist auch geil. So, dann reicht uns das eigentlich fast schon.
Ja, und dadurch, dass wir ein eigenes Label haben und alles Mögliche, ist es ja auch so, wenn wir zufrieden sind, dann ist es ja auch gut, dann gibt es halt auch nichts mehr. Es gibt ja nicht sonderlich noch andere Parteien, mit denen man sich absprechen muss sozusagen. Deswegen, ja, zufrieden.
Wenn ich jetzt Feedback meine ich jetzt nicht zwingend nur die Presse, sondern auch vielleicht eure Fanbase. Ich weiß nicht, es gibt es ja bei anderen Bands auch, die teilweise, ich Matzen als Beispiel, sag ich mal, die eine große Fanbase vom Anfang, vom ersten Album haben und dann bei späteren Alben sich diese Fans einfach gar nicht mehr wiederfinden. Habt ihr so eine kritische Fanbase auch? Also gibt es die, oder habt ihr das Gefühl, die Leute, die euch hören, sind sowieso Kafka, geiler Scheiß, immer geil, Hauptsache neues Album? Oder habt ihr auch die Leute, die sagen, geiles Album, aber das hat mich genervt, oder die euch auch vielleicht konstruktives Feedback geben?
Es ist beides auf jeden Fall. Also wir gewinnen halt auch nach wie vor so viele neue Leute immer dazu, dass, also ich mache ja bei uns so die Social Media Nummer, und dass mich das immer wieder inspiriert, nochmal zu sagen, wer wir sind, was wir so machen, seit wann, und auch ältere Songs hier und da noch zu verwenden und zu sagen, ey, das kennt ihr noch gar nicht, checkt das mal. Also immer wieder neue Leute, auch junge Leute, die dazukommen, das ist voll schön. Aber auch Leute, die uns seit Anfang an begleiten eigentlich, ne? Das ist auch krass zu sehen. Ich meine, das sind mittlerweile über 10 Jahre so, und es gibt einfach Leute, die seit Anfang an wirklich als Fans oder als Hörer und Hörerinnen dabei sind. Und teilweise gab es auch, was du eben meintest, Leute, die ja in Anführungszeichen konstruktives Feedback geben, die zum Beispiel sagen so, ja, sind schon geile Songs auf dem neuen Album, aber da ist jetzt nicht die neue Hymne dabei oder so. Aber das war uns ja vorher klar, so, ne? Wir haben auch nicht versucht, uns jetzt irgendwie zu wiederholen und nochmal ein zweites Alle hassen Nazis zu schreiben oder so. Das verführt natürlich, aber das ist, also, weil für die Leute, die es nicht kennen, das ist unser erfolgreichster Song bisher von 2018. So ein Demo-Szene-Hit, würde ich sagen. Und die ersten Jahre waren wir auch so ein bisschen in die Richtung, oder mir ging es auf jeden Fall so, dass ich immer dachte, fuck, das muss jetzt irgendwie noch krasser und noch mehr erfolgreich und noch mehr gehört werden und so. Aber eigentlich juckt es auch nicht, weißt du, weil wir haben irgendwie sehr stabile Streams dadurch und sehr stabile Fanbase, auch unter anderem dadurch, aber nicht nur. Und ich glaube, solange wir weiterhin Sachen machen, die den Leuten aus dem Herzen sprechen, ist alles cool so. Und natürlich immer springen ein paar ab, ein paar Leute kommen dazu, also alles entspannt.
Jetzt hat Jonas, wolltest du noch was sagen, Alessio? Nee. Jetzt hat Jonas vor diesem Album eine Solo-EP gemacht. Und jetzt macht ihr wieder ein Album zusammen. Wie hat Jonas sich dadurch verändert? Oder was hat sich dadurch vielleicht auch für Kafka? Hat sich Kafka dadurch verändert, würdest du das sagen? Im Positiven, der ich auch, oder inwiefern hat sich das auch, hat Kafka sich weiterentwickelt vielleicht dadurch? Oder was, wie hast du diesen Prozess mitbekommen? So.
Ich, war die Frage an mich gerichtet?
Ja, okay. Die war hauptsächlich okay. An dich gerichtet.
Ich würde nicht sagen.
Vielleicht auch was Themenwahl angeht auf dem Album oder Art, wie ihr Musik macht.
Also es ist ja, es passiert bei uns so, dass wenn Jonas Ideen hat, dann schickt er sie bei uns in eine dafür vorgesehene Gruppe. Und dann stellt sich immer so die Frage, wird das eine Solo-Sache, wird das was für Kafka? Und dann geben wir alle quasi unser Feedback dazu. Ich weiß nicht, also für mein Empfinden hat sich nicht viel geändert, außer dass ich glaube, dass es für Jonas halt einfach schön ist. Einfach, ich glaube, es ist ganz cool, so aus musikalischer Sicht und aus der Sicht vom eigenen Kopf, dass man die Ideen, die man hat, einfach umsetzen kann und was Eigenes zu machen, also wo du dich an nichts binden musst quasi, dich einfach freilassen kannst und eintauchen kannst, das ist, glaube ich, ganz schön. Und das gibt eine ganz andere Freiheit für ein anderes Projekt oder in dem Fall dann für Kafka, dass man, glaube ich, ein bisschen befreiter allgemein an die Sache rangehen kann. Weil wenn man eine Band hat und wenn man dafür schreibt, dann ist es, glaube ich, kann man schnell auch stuck sein und das ist, glaube ich, ganz schön. Also das würde ich sagen, dass sich das vielleicht so verändert hat, obwohl es gar nicht so merkbar für mich ist, aber ich glaube, für Jonas ist es merkbar. Und ansonsten, ich finde es geil. Also.
Wie ist für dich, Jonas? Wir haben ja schon darüber gesprochen.
Genau, aber wie Alessio sagt, so fühle ich das auf jeden Fall auch. Also ich habe einfach dadurch, dass ich letztes Jahr aufhören konnte mit Lohnarbeit zusätzlich zur Musik, habe ich einfach sehr viel Zeit gerade für Musik endlich, was sonst immer so nebenbei passieren musste, und dadurch habe ich halt krass viel Output und schreibe über viel. Und ja, wie Alessio schon gesagt hat, ist es schön, dass ich weiß, dass ich nicht, wenn das für Kafka nicht passt, inhaltlich oder vom Style oder irgendwie so, dass es dann nicht in der Tonne landet, sondern dass ich es trotzdem halt veröffentlichen kann, ne, und verwursten kann mit verschiedenen Producern oder so. Das ist auf jeden Fall geil. Für mich hat es die musikalische Arbeit an dem Kaputt-Album auf jeden Fall beeinflusst, insofern, dass ich letztes Jahr mit Sebo, mit dem ich das Solo-Ding produziert habe, super viele Erfahrungen sammeln konnte, dass wir uns zum Beispiel sehr viel Mühe gegeben haben mit den Einstellungen der Vocal-Aufnahmen, also dass wir uns einfach mal Zeit genommen haben, wie soll es denn wirklich klingen, dass wir viel mit Autotune rumexperimentiert haben und zwar nicht diesem nervigen, übersteuerten Autotune, sondern halt so einem angenehmen, modernen, soundgebenden Autotune. Und deswegen hat zum Beispiel auch das gesamte Kaputt-Album Autotune, was man oft auch gar nicht so richtig merkt, aber was mir wichtig war, weil es für mich eine Vocal-Sound-Ästhetik ist, die ich gerade brauche, um Musik als modern zu empfinden, glaube ich. Durch mein Hörverhalten auch einfach, weil ich viel, viel aktuelle Rap-Produktionen höre. Und das war für mich natürlich auch total schön, dass eben die anderen von Kafka da auch offen waren und nicht gesagt haben, so, Autotune auf dem Rockalbum, was soll das denn oder so, sondern dass sie mir eben diese Freiheit gelassen haben, ihnen das erstmal zu zeigen, wie ich mir das vorstelle, wie es in meinem Kopf ist und dann auch cool damit waren, ne? Also natürlich haben wir dann über manche Stellen diskutiert, da ist vielleicht ein bisschen zu krass plastikmäßig oder so. Aber insgesamt waren sie halt offen dafür und das finde ich mega geil, weil ich kenne in diesem, also ich höre auch wenig dieses Rock-Genre so, aber ich kenne in diesem Genre auch nichts, was irgendwie Autotune-Production hätte.
Was ist passiert von Paroli zu Kaputt? Warum brauchst du ein Album, das Kaputt heißt von Kafka? Warum nicht braucht es vielleicht, warum gibt es ein
warum
Album,
das Album das gibt? Also heißt. Das Paroli-Album, das war ja mitten zur Corona-Zeit aufgenommen und wir waren alle zu Hause und haben von zu Hause auch aufgenommen, haben uns nicht so gesehen, klassisch im Proberaum, im Studio, nur einzeln zu kleineren Sessions. Und das Kaputt-Album, das brauchte es auf jeden Fall für uns als Band, einfach fürs Gefühl, es musste was raus. Also man hat gemerkt, als wir uns im Proberaum wieder getroffen haben, dass da so viel Energie am Start war und dass so viel Input da war, der Input, dass wir einfach das Album machen mussten. Und wir haben alle so einen Hunger gehabt, haben Bock gehabt, einfach Musik zusammen zu machen und das erste Mal auch zu viert wirklich einfach ein Album zu schreiben und jeden zweiten Abend uns im Studio zu treffen und quasi an Ideen zu arbeiten. Und deswegen braucht das Album. Jetzt fühlt es sich halt nochmal so an, als wären wir als Band nochmal näher zusammengerückt.
Safe, ja. Und falls du das so thematisch meinst, warum braucht es nach Paroli Kaputt? Generell ist es so, dass wir uns nie vornehmen, okay, wir schreiben jetzt ein Album, das geht in die und die Richtung oder so, sondern wir gucken halt, was ist textlich da, was ist musikalisch an Ideen da, zu was führt es. Also wir haben uns da nie beschränkt bei diesen Sessions zu Kaputt, thematisch oder auch vom Style oder so. Wir haben uns da komplette Freiheit gelassen und waren eben happy. Das ist ja auch sehr divers vom Soundbild, so das Album Kaputt, nochmal mehr als vielleicht als Paroli. Und ich glaube, ja, da ich ja die Texte schreibe, kann ich das jetzt auch nur von mir sagen, aber dass es eben immer abhängig ist von den Themen, mit denen ich mich befasse. Und bei Paroli ist ja ein ganz großer Themenanteil eben gegen rechts gewesen. Und dadurch haben wir schon viele Songs einfach geschrieben in diese Richtung. Und deswegen taucht dieses Thema jetzt gar nicht mehr so dominant auf dem neuen Album. Es wäre marketingtechnisch in diesem Jahr wahrscheinlich sehr schlau gewesen, nur noch Songs gegen rechts zu machen. So, aber glücklicherweise werden ja auch unsere alten Songs dazu benutzt, bei den Demos irgendwie Motivation zu machen. Ja, aber ja, das ist gerade so das Gefühl, die Welt ist kaputt und gleichzeitig wollen wir natürlich nie hoffnungslos, komplett hoffnungslos sein und behalten uns da vor zu sagen, vielleicht können wir ja noch was reparieren, wenn wir irgendwie alle zusammen an einer guten Zukunft arbeiten.
Bevor wir gleich mal zu den einzelnen Songs kommen, noch eine Frage zu dem Wort kaputt. Es gibt ja Dinge, die sind leicht zu reparieren, es gibt Dinge, die sind sehr nervig zu reparieren, es gibt Dinge, die kann man nicht reparieren. Was, wenn ihr jetzt die Gesellschaft beobachtet, was sind für euch gerade Sachen, die sind leicht zu reparieren, noch vielleicht, die sind nervig zu reparieren, vielleicht auch kompliziert, und was sind Sachen, die kann man vielleicht gar nicht mehr reparieren?
Ja, ganz schwierig, ey. Also ich würde fast sagen, alles ist sehr, sehr nervig zu reparieren gerade so, weil es ja jetzt auch nicht so, dass jetzt irgendwie alles auf einmal scheiße ist oder so, sondern es sind ja einfach über Jahrzehnte gewachsene Strukturen, die eben dieses Aufkommen der Rechten der Nazis jetzt wieder begünstigen. Die Politik der 90er und 2000er Jahre hat einfach nur dahin geführt, zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. Also es ist jetzt nichts Neues sozusagen. Und es ist alles, glaube ich, anstrengend zu reparieren. Ich habe immer noch Hoffnung halt, wenn ich so, ob jetzt online, auf irgendwelchen Plattformen oder bei uns nach dem Konzert im Gespräch oder so, junge Leute halt mitkriege, die halt einfach motiviert sind, was zu verändern, und die motiviert sind, nach vorne zu gucken und bei der ganzen Scheiße, die irgendwie gesellschaftlich passiert, trotzdem nicht die Hoffnung verlieren. Und ich meine, was sollen wir auch sonst machen, so, ne? Jetzt einfach zu sagen, ja, ist alles kaputt und dabei belassen wir es so, das führt ja auch zu nichts.
Wolltest du noch was sagen? Also, gibt es Stand jetzt Sachen, die kaputter sind? Was ist jetzt kaputter als bei meinem letzten Album, Paroli?
Was jetzt kaputter ist, es werden Dinge offensichtlicher, glaube ich, so, ne? Also die Ungerechtigkeiten in dieser Gesellschaft sind ja auch zum Beispiel teilweise Gründe, warum Leute anfangen, AfD zu wählen, weil sie denken, es würde irgendwas zum Positiven verändern. So teilweise sehe ich irgendwelche rechten Videos bei TikTok oder so, wo ich denke so, ja Mann, ich scheiß auch auf die Ampel, weißt du, sie machen nur Scheiße, sie verteilen nur von unten nach oben, das geht nicht klar und ich bin dagegen, und gleichzeitig weiß ich, dass die Schlussfolgerung von diesen Personen, die dann denken, AfD wählen, ist schlau, dass die halt genau nach hinten losgeht, weil die AfD halt genau oder alles noch schlimmer machen würde oder es auch schon tut, aber wenn sie, je mehr Macht sie bekommt, desto schlimmer würde sie Dinge und Strukturen auch machen, gerade für die Schwächsten der Gesellschaft, in Anführungszeichen Schwächsten, aber für die Leute, die wenig Geld haben, für die Leute, die marginalisiert sind und so. Ich weiß nicht, also da müssen wir irgendwie, glaube ich, versuchen, die Kurve zu kriegen, Leuten Alternativen anzubieten, weil das tut gerade die Ampel sowieso nicht, aber selbst die linkeste Partei im Bundestag hat wenig Alternativen gerade zu bieten, und da braucht es einfach eine linke Alternative für die Zukunft, um halt zu gucken, okay, wie können wir denn dagegen ankämpfen, dass alles so scheiße verteilt ist.
Hat sich eure Umgang mit der AfD auf dem neuen Album verändert, würdet ihr das sagen, oder bandintern, dass ihr sagt, wir reden anders über die AfD? Gesellschaftlich ist ja ein großer Diskurs, wie geht man mit der AfD um, zitteln wir die alle zu Nazis oder lassen wir das gar keine Rolle spielen? Stellen wir die inhaltlich, stellen wir die überhaupt nicht inhaltlich, ignorieren wir die? Gibt es da bei euch bandintern Diskussionen? Ihr habt euch ja eindeutig schon positioniert dazu, aber ich habe das Gefühl, es ist subtiler geworden auf dem neuen Album und breiter gefächert.
Ja, Themen, also aus Gründen, sorry, es ist jetzt so inhaltlich, da muss ich gerade mal wieder, aber es ist nicht unbegründet, dass die AfD auch nur einmal auftaucht auf dem neuen Album, und zwar in dem Intro, wo ich sage, fick die AfD und Kampf jeder rechten Politik, und dieser zweite Halbsatz ist sehr, sehr wichtig, weil es bringt halt nichts, nur die AfD zum Feindbild zu machen und zu sagen, ohne die ist alles gut, weil es ist absolut nicht alles gut, wenn FDP, SPD und auch die Grünen halt ihr und so CDU sowieso ihren Scheiß machen und halt eben nach wie vor übelst abschieben in Länder, wo die Leute einfach getötet werden und sonst was, aber auch eben diese Umverteilung von unten nach oben nach wie vor machen, und wir alle in einem Brainwash sitzen und denken, okay, wenn die AfD weg ist, dann ist wieder cool, aber das ist natürlich nicht so. Aber der Umgang, ja, weiß ich nicht, hat sich vielleicht, also ich wüsste jetzt nicht, dass wir jemals über die AfD diskutieren innerhalb der Band. Warum sollten wir das tun? So, weil sie sind auch komplett lost sowieso für uns und da gibt's nichts, worüber wir groß sprechen müssen. Aber das war bei Paroli auch schon so.
Wenn ich jetzt auf das erste Lied komme, an das alte Lied, Prolog heißt es, höre ich da auch ein bisschen raus, es geht nicht zwingend hauptsächlich gegen die AfD, sondern eigentlich um eine untätige Masse oder beziehungsweise eine große Menge an Menschen, die sich gerade noch nicht bewegt oder die noch nicht Flagge zeigt. Ist das auch eine neue Zielgruppe oder eine Zielgruppe bei euch, die ihr mehr ansprechen wollt auf dem Album? Oder gibt es bei euch auch eine Wut nicht nur auf die AfD, sondern auch auf die Leute, denen es gut geht, die aber gerade einfach die Füße stillhalten und sagen, geht schon vorbei?
Also generell will ich, dass es allen Leuten gut geht, gar keine Frage. Aber ja, es viele Leute machen es sich halt einfach zu leicht. Aber auch das möchte ich persönlich eigentlich auch kaum wem vorwerfen, weil, also ich zum Beispiel, ich habe viel Kapazität, mir den Kopf zu machen, weil ich als Musiker arbeite und mich mit Politik für meine Musik, für meinen Job sozusagen beschäftige. So, natürlich kann ich mir jeden Scheiß durchlesen und mit 1000 Meinungen dazu machen. So. Und es gibt gleichzeitig Leute, die einfach über viel arbeiten müssen, um zu existieren, aus verschiedensten Gründen, weil sie so schlecht bezahlt sind, weil sie vielleicht Care-Arbeit zu Hause haben, dies, das. Denen ich niemals vorwerfen würde, dass sie ihre 2 Stunden Feierabend pro Tag, wo sie mal ausruhen können, jetzt nicht dafür nutzen, noch zum Plenum zu gehen oder so, ne? Gar keine Frage. Das ist ein strukturelles Problem. Ich werfe das den Leuten eigentlich überhaupt nicht vor. Ich meine, es taucht ja auf dem neuen Album auch oft genug vor, dass ich ein großes Problem auch im kapitalistischen System sehe, in dem wir leben und in dem wir streben alle nach Erfolg und sonst was. Ich meine auch wir, so, weißt du, können uns da auch nicht von frei machen. Aber ja, natürlich, Zielgruppe, gerne, komm vorbei.
Okay, ihr sprecht über Ungerechtigkeit beim Song Millionen, aber auch beim Song So viel mehr. So ein Song wie aus Stein, hätte der auf dem letzten Kafka-Album schon sein können oder ist es auch eine Weiterentwicklung, dass ihr viel mehr über euch sprecht? Habt ihr das Gefühl? Oder in der Musik, in den Texten? Du kriegst gleich Fragen zur Musik, Alessio, auf jeden Fall. Viel mehr. Nein,
das
aber du kannst
alles
jetzt gerne
auch antworten. Sortieren.
Weil sonst tut mir leid, dass wir Jonas.
Sag was. Mach mal.
Nein, aber vielleicht, ja, Alessio, du kannst gerne öfter mal was dazu sagen.
Wie aus Stein hätte nicht, meiner Meinung nach, nicht auf dem letzten Album sein können. Einerseits einfach schon, weil es die erste Session war, die wir gemacht haben für das neue Album. Also es war der erste Song quasi auf dem Klavier. Und ich finde es total schön, also dass auf dem neuen Album auch ein paar mehr Geschichten über uns selbst, über sich selbst stattfinden, weil ich glaube, dass es einfach schön ist für die Leute auch und anders abholt. Und das ist ja inhaltlich und musikalisch einfach so. Ich glaube nicht, dass wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht haben, das und das wollen wir jetzt irgendwie verändern. So, es kommt ja einfach so aus dem Gefühl und aus so einem magischen Moment quasi so ein Song. Aber das war auf jeden Fall der Song, der das Ganze so mit begründet hat und vielleicht auch die Richtung so ein bisschen damit eingeschlagen hat, ne?
Ja, fühle ich auch so. Und ich glaube auch nicht, dass der auf Paroli hätte sein können. Jedenfalls, der wäre wahrscheinlich anders geworden. Also es ist ja auch ein sehr verletzlicher Text sozusagen, ne? Also ich zeige mich oder uns da ja auch sehr angreifbar und verletzlich und emotional und traurig und sonst was. Und bei Paroli war es, ich meine, wie der Titel schon sagt, das war halt viel Fronten, viel haltet alle die Fresse, wir wissen, was geht und zwar gegen rechts und zwar jetzt und los geht's. Und kaputt, da haben wir uns halt einfach die Freiheit und den Raum genommen, auch mal zu gucken, was macht es alles mit uns, dass wir uns die ganze Zeit mit dieser Scheißgesellschaft und den Problemen und den Ungerechtigkeiten halt auseinandersetzen, so. Und das zerbricht einen natürlich als Individuum, wenn man nicht aufpasst. Und in Phasen tut es das, in anderen Phasen wird man motiviert durch mehr Probleme, keine Ahnung, je nachdem so. Aber deswegen würde ich auch sagen, hätte nicht auf dem letzten Album sein können.
Bei Kritiken zu euren Album habe ich viel von Experimenten gelesen. Ist das ein Wort, mit dem ihr euch identifiziert? Ihr habt gerade schon gesagt, musikalisch haben wir auch einiges ausprobiert und wollten auch viel ausprobieren. Und wenn ja, was ist euch dabei vielleicht gut gelungen? Und merkt ihr auch, dass das was Neues sein kann für Kafka, für weitere
Alben? Wovon hast du gelesen?
Dass das Wort Experimente oft benutzt wurde, wenn über eure musikalische Experimente beim neuen Album, dass man euch klar verorten kann inhaltlich, dass man euch aber auch, dass ihr euch auch dadurch definiert, dass ihr musikalisch flexibel seid und gerade beim neuen Album besonders experimentell unterwegs seid. Ist das was, mit dem ihr euch identifiziert und was ist das Gute daran, was ihr vielleicht auch mitnehmt für weitere Alben?
Also ich glaube, es fühlte sich jetzt an bei dem Album wie der Anfang von dem Ganzen. Also wir haben trotzdem in sehr, sehr schneller Zeit aufgenommen und trotz der Experimente, aber meiner Meinung nach könnten wir da noch, das könnten wir total ausweiten. Das ist natürlich auch dann immer abhängig von anderen Umständen, von anderen Jobs, von wie viel Zeit hat man zusammen natürlich und auch finanziell, wie kann man das alles gestalten. Aber das ist, glaube ich, das könnte man jetzt noch, das nehmen wir mit in die nächste Albumproduktion. Natürlich auch eine andere Sicherheit so und irgendwie einen Sound und ein paar Sachen, zum Beispiel Gitarrenverstärker oder soundlich jetzt mit der Stimme oder so die Art und Weise der Produktion, was man auch schon alles selbst machen kann mittlerweile. Das nimmt man mit, aber auf jeden Fall nehme ich mit, dass der Anspruch da ist, sich noch mehr Zeit zu nehmen, um noch mehr zu experimentieren, um das Ganze halt noch weiter auszuarbeiten, weil das hat einfach Spaß gemacht und das ist ja das Schönste irgendwie an so einem Albumprozess, dass man so rangehen kann.
Ein wichtiger Punkt, den du, glaube ich, auch eben erwähnt hast, ist, dass es das erste Album ist, wo wir alles selber gemacht haben. So, wir haben alles im Proberaum aufgenommen, bis auf die Vocals, die habe ich beim Freund im Studio aufgenommen. Aber dadurch hatten wir halt auch eben diese Freiheit, alles auszuprobieren und zu gucken, okay, passt es da, den Gitarren-Amp so und so, bisschen crunchy, bisschen dies, bisschen das, und wir haben uns halt, wie gesagt, freigemacht von allen Genre-Denken, von allen Konventionen, von allen Vorstellungen, haben einfach so versucht, so ein bisschen den Vibe der Session mitzunehmen, und das hat für unser Gefühl sehr gut geklappt. Und ich glaube, das macht auch viel aus, dass wir halt nicht darauf angewiesen waren, dass irgendwer in irgendeinem geilen Studio irgendeinen Scheiß aufnimmt, sondern wir haben halt unseren Proberaum so weit einrichten können mittlerweile, dass wir halt in der Lage sind, alles selber zu recorden, instrumental zumindest. Und das macht eben, glaube ich, schon einen Unterschied aus. Also, dass man einen schönen Mix machen kann aus organisch aufgenommenen Sachen. Also zum Beispiel, wie du meintest, die Gitarre über einen speziellen Amp, den du auch neu hattest. Also einen alten Amp, den du neu hattest. So. Aber genau, und trotzdem dann am Rechner hängt zu viert und irgendwie noch geile Synthi-Sachen dazu bastelt. So.
War dieses Experimentieren auch etwas, was ihr für euch wichtig fand? Also wir haben gerade über live gesprochen, dass Songs live auch nochmal eine andere Entwicklung haben. Ich habe mir so gedacht, bei dem Song Träume lesen oder so, dass ich mir gut vorstellen könnte, wie ihr Bock habt, so ein Repertoire immer zu erweitern, auch live einfach mehr Bock auf der Bühne zu haben und auch euer Publikum ein bisschen rauszufordern, wie reagieren die denn auf sowas oder wie gehen die denn sowas um, weil ihr eine relativ stabile Fanbase habt, ihr wisst, eure Leute kommen, die wissen, wofür ihr steht, aber dann mal sowas rauszuhauen, wo man denkt, oh, das ist Kafka, war das auch so ein, also langweilen auf der Bühne, das klingt jetzt doof, aber dass ihr gedacht habt, wir wollen live mehr Spaß haben?
Nicht so bewusst, aber das wird auf jeden Fall sehr spaßig. Also bewusst war, das war keine bewusste,
war kein bewusster Take.
Das war einfach so, der Song war, glaube ich, da und dann war es so, wow, das wird eine coole Geschichte. Da sind wir mal gespannt drauf, was die Leute dazu sagen. Und ich bin auch tierisch gespannt, weil da ein paar Dinge einfach dabei sind. Wir werden auch wahrscheinlich jetzt live in der Tour im Set mal ein bisschen runterfahren und ein, zwei akustische Sachen machen oder das Ganze ein bisschen runterbrechen. Und das, glaube ich, das wird total schön werden. Es wird sehr vielseitig werden und dann kann man auch in 2 Stunden, vielleicht sogar 2 Stunden 15 Konzert machen mit so einer Dynamikkurve. Und ja, aber Träume lesen, wir sind sehr gespannt und werden berichten.
Ja, wir haben den ja einmal bisher live gespielt auf dem Pre-Release-Konzert und da haben wir alles genauso gespielt wie auf Platte, also ohne irgendwelche Live-Anpassungen und so. Mhm. Aber das hat auch schon mega Spaß gemacht auf jeden Fall, weil der ist ja auch voll tanzbar und der ist ja auch, keine Ahnung, der ist ja auch trotzdem Kafka-Sound irgendwie, ne? Klar, der ist so ein bisschen anders und ein bisschen, ja, mit Worten gebaut, die jetzt nicht so typisch für uns sind. Also ich glaube, das macht viel aus, dieses Du und Ich und so. Das ist so ein bisschen schlagermäßig, klingt für manche so. Aber ich will da gar nicht so viel drauf rumreiten, weil ich glaube, dass die Leute den Song dennoch fühlen. Und der ist tatsächlich entstanden, textlich basiert der auf einer Zeile, die ist auch irgendwo noch drin, glaube ich, am Ende, wo ich bei einer Show so eine Person einfach nur fixiert habe, angeguckt habe, die so im Scheinwerferlicht mit Augen zu getanzt hat und es einfach so krass gefühlt hat. Und dieses Feeling, was mir das auch gibt und was ich auch zurückgeben will, oder wir, das wollte ich so ein bisschen einfangen. Und ich glaube, werden die Leute live auch krass fühlen. Also
Und jeder Song.
Das findet niemand komisch oder so. Der wird sich so einreihen, vielleicht wird er ein bisschen härter für live. Ich weiß gar nicht, müssen wir halt nochmal rumprobieren jetzt so, aber genau, ich glaube, da wird sich niemand fragen, so, hä, was ist das oder so, sondern der wird gut ins Set reinviben.
Ja, und ich glaube, jeder Song funktioniert live eben dann so als Kafka-Song und kriegt auch dann einen gewissen Sound einfach. Also das ist so von der Platte, wenn ich die Platte höre und als wir dann das Release-Konzert gespielt haben, alles hatte auf einmal einen sehr homogenen Sound, aber das ist irgendwie die Live-Magie und die Einheit dann vielleicht.
Absolut. Und ich denke, es gibt viele Songs, die auf jeden Fall live sehr gut funktionieren werden. Es ist immer ein Eindruck nach dem Hören. Ich denke an Danke, Nein, ja bitte sehr, aber auch den Prolog tatsächlich irgendwie, dass es ja wirklich Spaß machen kann.
Der knallt auf jeden Fall live.
Den haben wir jetzt schon auf Festivals gespielt und so.
Ja, bei welchen Songs habt ihr beim Release-Konzert so vor allem gemerkt, dass die gehen? Welche waren das?
Also die beiden, die du genannt hast, auf jeden Fall. Also Danke, Nein, ja bitte sehr, geht's voll der geile Tanzsong einfach, der voll Bock macht. Den haben wir jetzt auch schon auf ein paar Festivals gespielt. Auf dem Deichbrand, glaube ich, hat richtig gut funktioniert. Und der, ja, das Intro halt auch, der Prolog, das alte Lied, auch richtig gut funktioniert, weil der halt, ja, halt diese Techno-Bass hat und so voll reinballert und direkt eine Ansage macht und alle kriegen gleich Bock und ja, ja.
Ansonsten, wir haben ja Rio Reiser und Wohn haben wir auch noch bei Radio 1 gespielt in so einem Akustikgewand und das war auch ganz cool, weil gerade Rio Reiser, am Tag, als Rio Reiser starb, der könnte halt cool sein für die Mitte des Sets, so ein bisschen um runterzufahren. Das könnte, glaube ich, ganz schöner Moment werden. Und ansonsten entwickelt sich sowas auch. Also ich glaube, die finale Setlist, die werden wir nach den, wie es immer so ist, wenn man live unterwegs ist, nach den ersten 4, 5 Konzerten dann haben. Und dann wird man auch so ein bisschen Erfahrungswert haben, welche Songs funktionieren. Und so ein paar, ich bin zu mir bei ein paar Songs auch gar nicht so sicher, ob die überhaupt funktionieren. Weil ich habe es jetzt beobachtet mit 3, 4 Shows und ich war mir nicht so sicher, zum Beispiel bei Danke, Nein, ja bitte sehr, ob der so cool ist live, weil das ist, da waren schon ein paar Fragezeichen in den Gesichtern, die ich erblicken konnte.
Also es ist auch nicht gesagt, dass wir jeden Song vom Album auf jeden Fall auf der Tour spielen, so. Kann auch sein, dass wir bei den Proben merken, okay, das vibet nicht, fühlt sich nicht so gut an oder so, aber ich glaube schon, dass die meisten schon gespielt werden und wie du sagst, Rio Reiser hat sich richtig gut angefühlt und ja, mal gucken.
Über 2 Songs möchte ich noch mit euch sprechen, über Geburtstag und über Underrated Forever. Beim Geburtstag, ja, ist so eine ironische, oder ihr ladet Leute aus, die nicht auf eure Party kommen dürfen zu eurem Geburtstag. Jetzt kann man natürlich bei Kaputt über ganz viele Dinge reden, die einem nicht gefallen und die kaputt sind, was man nicht will. Wir können jetzt über Christian Lindner reden und so, und warum die alle nicht auf eurer Party sein dürfen. Aber ich glaube, vieles erklärt sich auch selbst. Deswegen dann die Frage, wen hättet ihr denn gerne auf eurem Geburtstag? Also wer wären denn Leute, die euch gerade auch gesellschaftspolitisch inspirieren oder wo ihr sagt, geile Typen, die auch vielleicht gar nicht das Scheinwerferlicht haben, dass sie verdienen würden oder wo ihr einfach denkt, da hätte ich mal gerne ein gutes Gespräch, mit diesen Personen hätte ich mal gerne ein gutes Gespräch oder würde ich gerne einen saufen, weil das gute Menschen sind, so.
Also sowieso, das leitet ja ganz gut über, unsere beiden Gäste auf Underrated Forever, Roger Reckless und PTK, so, die sind auf jeden Fall eingeladen. Ich habe morgen Geburtstag, ich überlege gerade, wen ich eingeladen habe, aber es sind größtenteils einfach Friends. Keine Ahnung. Ebbo zum Beispiel bin ich riesen Fan, schon seit langer Zeit, die wäre auch eigentlich auf dem Underrated Track mit gewesen, das hat dann leider nicht geklappt wegen Krankheit, aber ja, ich glaube, mit der könnte ich gut chillen und ja, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ey. Fällt dir nur wer ein?
Müsste man länger drüber nachdenken.
Länger drüber nachdenken.
Okay, musikalisch sein, aber auch Leute, die jetzt gerade irgendwie in der Öffentlichkeit was machen, was ihr total gut findet.
Ich halte mich echt seit 2 Jahren, versuche ich nicht mehr so viel Nachrichten und so zu konsumieren und vor allem so Influencer-Zeug und so. Vielleicht deswegen, da fällt mir überhaupt keiner ein. Oder keine, mit denen ich nicht eh connected bin oder so. Also ich meine, so Leute, die eh aus unserem Umfeld sind, so der Neuköllner zum Beispiel, auf jeden Fall super stabil am Start und wie gesagt, Ebbo und ja, weiß ich auch nicht. Sonst, wenn mir noch wer einfällt, schreibe ich einfach an.
Sehr gut. Bei dir, Alessio, fällt dir noch jemand ein?
Gerade jetzt auch nicht, mit Sophie haben wir ja auf dem Deich.
Ja, das war cool, stimmt, auf dem Blanket-Festival. Kennst du Sophie wahrscheinlich?
Ist das die mit dem Frühling?
Ja, mit dem Frühling, ja.
Ist die mit dem.
Und wir haben uns zufällig getroffen auf dem Festival, auf so einem kleinen Ding im Osten und in Brandenburg. Und dann, das war schön, weil wir haben uns, vorher hatten wir uns mal geschrieben, weil ich hatte das Lied von ihr im Radio gehört bei Cosmo und dachte so, ja geil, mal ein Popsong, der auch irgendwie nicht die negativen Themen rauslässt. Also sie spricht ja auch über, dass keine Menschen mehr im Mittelmeer ertrinken sollen und so. Und hab ihr dann geschrieben bei Insta und hab dabei gesehen, dass sie uns eh schon folgt und hab ihr so Props gegeben und sie so, ja, danke und bla. Und deswegen gab's da eh eine Connect und dann haben wir auf dem Festival kurz gelabert und uns ganz gut verstanden. Und dann bei unserem Soundcheck hat sie halt hinter der Bühne, weil sie gerade am Abbauen war, die hatten da vorgespielt, hat sie Alle hassen Nazis mitgesungen. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie spontan Bock hat, auf die Bühne zu stürmen und mit uns Alle hassen Nazis zu singen. Und das hat sie dann auch gemacht und das war richtig funny auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Und unsere Gäste auf dem Track Geburtstag Team Scheiße sind natürlich auch eingeladen.
wie underrated seid ihr denn eigentlich?
Ja, es geht.
Ist ein bisschen übertrieben.
Seid ihr underrated? Geht, ne? Seid ihr underrated?
Finanziell underrated vielleicht.
Finanziell underrated. Nee, so underrated empfinde ich das gar nicht. Und auch, es wächst ja stetig. Und wie gesagt, es ist ja, mit underrated ist ja auch eher gemeint. Oder wenn man drüber spricht, sind ja immerhin auch schon 500 Leute bei fast jedem Konzert irgendwie da. Oder wenn wir die eigene Tour jetzt spielen. Und es ist ja ein schöner, intimer, cooler Kreis, der aber ja auch gar nicht mehr underrated ist. Also wenn ich dran denke, wie ich angefangen oder
wie wir alle angefangen haben,
Musik zu machen. Also ich habe auch mal vor zwei Leuten gespielt. Auf dem Dorf in der Nähe von Winsen an der Luhe und weiß nicht, da ist von einem, der hat kurz hochgeguckt, hat gesagt, geiler Rock'n'Roll, und dann ist der Kopf wieder auf den Tisch gefallen. So, also das ist so, von dahin bis hierher war es ein Weg auf jeden Fall, aber es ist ja schon einfach sehr, sehr cool, und die Möglichkeit zu haben, vor so vielen Leuten zu spielen und auch so eine coole Gemeinschaft einfach auf den Konzerten zu haben und einen Safe Place zu haben mit den Leuten, wo sich Leute wohlfühlen können und einfach so sein können, wie sie möchten und Spaß haben. Und das ist ja schon voll schön und deswegen underrated.
Genau, das ist so für uns das Wichtigste. Ich meine, wir sagen es ja auch auf dem Track so, dass wir voll happy sind eigentlich mit dem Zustand, der so gerade ist. Und gleichzeitig, ich glaube, ich habe da manchmal so einen, dass ich denke so, ey, Diggi, warum checken die nicht, weißt du? Warum peilen die nicht, was für gute Texte und Musik wir teilweise machen? Also irgendwelche Magazine oder whatever. Aber ich glaube halt auch, wir sind eine von diesen Bands, die einfach sich diese Fanbase aufbauen über Jahre und spielen und spielen und spielen, so, keine Ahnung, wie die Donuts oder so, weißt du, die hatten ihren Hit vor 20 Jahren oder so, und klar, die haben zwischendurch auch nochmal hier und da ein paar Songs gemacht, aber sonst haben die einfach stabile Alben gemacht und haben halt immer getourt und Festivals gespielt, und die haben halt viele Leute, die sie lieben und die mit denen eine gute Zeit haben, und genau das wollen wir eigentlich auch so. Wir sagen ja auch auf dem Track, dass wir keinen Bock haben, so ein kurzer Hype zu sein oder so, und deswegen sind wir eigentlich total fein mit so einer kleinen Underdog-Rolle, wie jetzt zum Beispiel auf dem Deichbrand-Festival, wo wir als Headliner der kleinsten Bühne gespielt haben und dann aber später Einlassstopp war, weil halt so viele rein wollten, die noch draußen standen. Das ist ja auch einfach schön, irgendwie zu sehen, dass es halt, dass man unterschätzt wird von irgendwelchen Business-Leuten vielleicht, aber am Ende entscheiden die Leute, dass es halt geil ist und dass sie Bock drauf haben.
Ja, und dass der Mut vielleicht auch so ein bisschen fehlt oder die Courage dazu, einfach eine Band mit nicht positiven Themen einfach anders zu platzieren, sozusagen. Das wäre vielleicht auch wünschenswert, und das kann ja durchaus passieren oder passiert auch schon im kleinen Teil. Aber man merkt halt schon natürlich, wenn so ein Festival ein Line-Up macht irgendwie und die Slots vergibt, dass halt eine Tanz-Ska-Saufband sozusagen.
Das ist unser Trauma des Sommers, Alter.
Das ist, ja, das ist das Trauma. Irgendwie gibt es immer eine Ska,
die nach und spielt, vor,
nach
die 200 Instagram-Follower haben. Und
abbauen,
oder so.
Dann ist es einfach. Aber natürlich ist es halt dienlich für ein Festival, aber es ist natürlich auch dienlich, wenn man einfach Themen platziert, richtig platziert und an der richtigen Stelle platziert. Und
ja, es hat so beides. Ja. Ich finde es auch, also bei mir jedenfalls so tagesformabhängig so, dass ich mich manchmal darüber ärgere, dass es halt nicht appreciated wird, so, dass wir einfach in meinen Augen qualitativ gute Musik machen. Und an anderen Tagen wundere ich mich, dass wir so, keine Ahnung, Rock am Ring spielen oder so, obwohl wir eine sehr, sehr, sehr linke Band sind. So, weißt du, das ist halt auch nicht selbstverständlich, dass Veranstalter, Veranstalterinnen sich das trauen, einfach, ja, wie du sagst, eine Band mit so harten Themen oder auch mit progressiven Meinungen und mit Kapitalismus abschaffen und so ins Programm überhaupt zu holen. So. Also ist mal so, mal so.
Jetzt seid ihr natürlich in der komfortablen Situation, dass ihr diese Fanbase habt. Also bei fast allen Konzerten bei euch sind mehr als 500 Leute. Vielleicht zu sagen, um die Zuhörer ins Boot zu holen, ihr sprecht in diesem Song Forever Underrated darüber, dass ihr sagt, 500, lieber 500 Leute auf dem Konzert, die das fühlen, wirklich fühlen oder hinter uns stehen, hinter allem, was sie uns wirklich mögen, weil sie uns mögen, als irgendwie 20.000 Leute zu haben, die aber eigentlich gar nicht hinter euch stehen oder das gar nicht mögen.
Inspiriert war tatsächlich der Song oder der Titel auch so ein bisschen dadurch, dass halt in den letzten Jahren immer wieder unter irgendwelchen Videos Leute Kommentare machen, wo sie halt überrascht sind und sagen, was, das hat so wenig Klicks, Mann, komplett underrated und so. Und das war so ein bisschen die Inspi für den Text, glaube ich.
Ja, jetzt seid ihr in dieser komfortablen Situation, dass ihr ein großes Publikum habt. Was hat denn, oder was könnte sich ändern für Leute, also was könnte sich, ihr habt ein eigenes Label, ihr habt ein stabiles Publikum, seid in einer komfortablen Situation. Was würdet ihr denn jungen Musikern sagen? Ich meine, es ist ja schon eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung, eigentlich das Publikum ist mit das Wichtigste wahrscheinlich für den Musiker auch, dass man wenn man so ein Statement raushaut, dass es einem wichtig ist, dass die Leute hinter einem stehen, aber für eine Band, die jetzt 200 Leute, oder die, zu der 50 Leute kommen, die würde wahrscheinlich sagen, schön, dass wir underrated sind, aber vielleicht wären 1000 Leute auch ganz schön, aber die haben sich halt kein eigenes Label, müssen irgendwelche Verträge erfüllen und müssen irgendwelche einen Scheiß verkaufen, damit sie über die Runden kommen können. Was würde den jungen Leuten auch raten, die vielleicht auch in diesen Zwängen noch sind, oder in den Zwängen sind, vielleicht seid ihr ja auch noch in Zwängen, und wie ihr euch daraus befreit habt, dass ihr jetzt mittlerweile cool mit euch seid und solche Songs schreibt.
Bevor du auf die Frage antwortest, ich will noch kurz auf das eingehen, was du eben so nebenbei gesagt hast. Das finde ich nämlich einen wichtigen Punkt, dass wir natürlich schon in einem super privilegierten Standing sind sozusagen, ne? Und das, keine Ahnung, das ist, glaube ich, einfach, vielleicht, es geht bestimmt auch anderen Bands so, die irgendwie über lange Jahre sich viel Fanbase erspielt haben, so. Das ist auch schwer einzuschätzen, wenn man selber diese Band ist, so, ne? Also, keine Ahnung, wir werden jetzt nicht dauernd auf der Straße erkannt, aber wenn das mal passiert, bin ich immer so überrascht und denke so, oh krass, hä, okay, du kennst das und du kennst mich, okay, crazy, freue mich natürlich darüber und so. Aber mir fällt es sehr schwer, das einzuschätzen, wie groß unser Standing schon ist und unsere Reichweite und unsere Bekanntheit. Und oft ist es dann so, dass es irgendwie, wenn, weiß ich, meine Schwester erzählt mir von einer Arbeitskollegin oder so, die sagt, was, wirklich, du bist die Schwester von dem Sänger von Kaffee, was, so, weißt du, also das, dann raff ich erst manchmal, okay, das ist schon eine Hausnummer, das ist schon krass irgendwie, und weil dieser Aufbau so lang war und so langsam in kleinen Schritten, was ja auch total gesund ist in unseren Augen für uns, dadurch, ja, fühle ich mich jetzt nicht jeden Tag wie jemand, der Rock am Ring gespielt hat oder so, weißt du, zweimal, so, und an anderen Tagen denke ich, ist mir das so klar, aber oft ist es einfach auch nicht klar, und natürlich gibt es ganz viele Bands und Projekte, die halt, die sich freuen würden über die Publikumszahlen, die wir haben, oder Streamingzahlen oder irgendwas so, ne, also da wollen wir jetzt auch gar nicht so Downsize-mäßig unterwegs sein.
Ja, wir freuen uns ja eben auch tierisch so, ne, aber also als Tipp vielleicht, ich glaube, ein Tipp ist immer schwierig so, aber es ist ja, also wenn man Musik macht, weil man irgendwie das Bedürfnis hat, was sagen zu wollen und was sagen zu müssen, und weil man das Bedürfnis hat oder vielleicht auch gar nicht mehr anders kann, also so würde ich es bei mir beschreiben, ich kann halt nicht mehr anders, als Musik zu machen. Und ich mache das natürlich auch fürs Publikum, aber total auch für mich, weil es einfach nicht mehr geht. Es ist halt so mit der DNA des Lebens irgendwie und der Lebensart irgendwie so übergegangen, dass halt keine andere Möglichkeit mehr gibt. Und ob es jetzt irgendwie, ob es 20 Leute sind, und ich habe lange Covermusik irgendwie auch gespielt, oder ob es jetzt halt so 500 Leute sind, dann ist es natürlich wunderbar und wunderschön und total geil. Aber es ist ja einfach auch ein Weg dahinter und deswegen, ja, weitermachen so und irgendwie bei sich selbst sein und an sich selbst glauben. Natürlich ist es nicht einfach und jetzt gerade auch so, und wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wir arbeiten beide an der Schule und ich kann das natürlich an der Schule verbinden, irgendwie so die Leidenschaft für die Musik, und kann auch irgendwie dafür sorgen durch eine Schulband oder durch Musikprojekte, dass es weitergeht und dass halt Leute irgendwie auch und Kinder im Speziellen dann ja Lust bekommen irgendwie und überhaupt eine Möglichkeit finden können, dass es das gibt so, ne, weil ich weiß, als ich irgendwie 14, 15 war, da habe ich so irgendwie im Katalog von so Ausbildungsberufen geguckt und das Einzige, was mit Musik zu tun hatte, war der Beruf des Tontechniker oder der Tontechnikerin, und das hat da so auch relativ wenig mit dem zu tun, was man jetzt irgendwie macht, und dann ist es, glaube ich, wichtig auch immer vielleicht Wege aufzuzeigen, okay, hey, das geht und so kann man das machen und dann mach es einfach und
ja. Ja. Und ich glaube, das klingt zwar ein bisschen platt so, aber an die eigene Vision zu glauben, ist halt krass wichtig. Und zu versuchen, sich ein bisschen freizumachen von dem Neid, der durch Social Media natürlich immer einen Klick entfernt ist. So, also kann ich mich auch nicht von frei machen. Habe ich auch Tage, wo ich total neidisch bin auf Bands oder Artists, die irgendwie größer sind als wir oder die bessere Chancen bekommen oder dies oder das. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz ungesund und kontraproduktiv. Also versuchen, sich nicht zu vergleichen, sondern einfach bei der eigenen Vision einfach zu bleiben und daran zu glauben und sich Leute zu suchen, die das eben auch fühlen und lieben, und genau, das ist, glaube ich, auch wichtig, und gleichzeitig auch so eine gewisse Demut finde ich persönlich wichtig. Ich weiß nicht, ob das gut ist für Karriere, wahrscheinlich eher nicht, aber so ein bisschen demütig zu bleiben, auch wenn es halt gut funktioniert, und wenn man dann mal ab und zu 10.000 Leute vor der Bühne hat, halt trotzdem sich nicht wie der größte Star zu fühlen, sondern einfach cool mit den Leuten zu labern am Merch und auch dankbar zu sein dafür, dass sie da sind.
Hattet ihr jetzt eigentlich schon mal, dass so eine Crowd von 10.000 Leuten gehabt habt und gesagt, was ist das für ein Scheißpublikum eigentlich, und euch in so einen kleinen Club gewünscht habt, und andersrum auch ein kleines Publikum, wo ihr gesagt habt, geil, ich will nie vor 10.000 Leuten spielen?
Ich kann mich nicht...
Ihr habt wahrscheinlich immer ein ganz gutes Publikum, beziehungsweise das Publikum Geht bei euch wahrscheinlich immer ganz gut mit, oder?
Ja, also man kriegt auch nicht so viel davon mit. Jetzt zum Beispiel bei den Ärzten so im Vorprogramm, das war, ist schon ziemlich gut gelaufen. So, das hätte auch anders laufen können auf jeden Fall. Also das hätte ja auch so sein können, dass so dass die Leute sich gedacht hätten, okay, was ist das hier? Wir wollen jetzt eigentlich die Ärzte sehen und wir wollen jetzt irgendwie auch, gerade mit der Thematik und mit der Musik, die wir machen, ist es natürlich nicht so einfach, gerade bei so Support-Slots und auch bei einem großen Festival oder so. Man ist immer aufgeregt und weiß nicht genau, aber ich persönlich finde, desto größer die Bühnen und das Publikum werden, desto einfacher wird's irgendwie, weil ich kann das total abstrahieren irgendwie. Es wird total abstrakt, weil so viele Menschen dann eben da sind und dann kommt auch einfach der Show-Mode mit rein, so, ne? Und da wir, glaube ich, eine ganz gute Live-Energie haben, passt das dann immer ganz gut und die ist im Club und auch auf größeren Bühnen einfach echt gut. Aber wir haben auch schon ein paar Festivals gespielt oder jetzt gerade dieses Jahr ein Festival, was wir nicht benennen müssen, aber da war es halt schon so, dass man sich so ein bisschen fehl am Platz gefühlt hatte, weil wenn die allgemeine Stimmung dann doch einfach in die Richtung geht, wir wollen jetzt ein bisschen Party machen und wollen halt auch nicht so wirklich zuhören so, oder wenn man da auf einen komischen Slot gesetzt wird von dem Festival, denn das gab es sicherlich schon, da hätte ich mir gewünscht, eine kleine Show mit 100 Leuten zu spielen, die Bock drauf haben, weil die Energie natürlich dann eine andere ist, ne? Also es ist ja immer so ein bisschen,
aber das sind dann einfach
ein Überraschungsei, so ein Festival.
Genau, und das sind dann aber auch, ich finde es auch okay, wenn es in Maßen bleibt sozusagen, wenn es nicht überhand nimmt, weil das, da ist es dann so, fühlt es sich ein bisschen an wie Arbeit eben auch, dass man so das Gefühl hat, man muss die Leute überzeugen, aber generell in den meisten Fällen sehe ich es auch komplett wie Alessio, dass halt je mehr Leute da sind, je größer die Bühne und so, desto einfacher ist es. Also, keine Ahnung, kann man sich ja vorstellen, wenn du beim Festival, was irgendwie halbwegs groß ist, 5000 Leute oder was weiß ich, 10.000 Leute, wenn du da den Headliner oder Subheadliner-Slot spielst, dann ist es für alle klar, das ist jetzt geil und ich gehe jetzt ab und es wird jetzt krass und es wird jetzt Abriss und bla. Also da brauchst du gar nicht mehr viel machen. So, da sage ich yo und alle drehen durch. So, ne? Und auf der anderen Seite bei Shows, wo man sich so näher ist und wo man direkt die Reaktion der einzelnen Leute auch sehr mitbekommt und so, macht mich das eher mal unsicher, wenn es jetzt nicht unsere eigenen Shows sind. Ne? Ich meine, bei unserem eigenen Publikum funktioniert das eh Magic-mäßig so, das ist eh immer geil, aber genau, je größer das Festival, desto einfacher eigentlich.
Letzte Frage. Wenn ich mir eure Bandgeschichte anhöre oder angucke und beziehungsweise auch dein Solo-Projekt, habe ich das Gefühl, ihr seid immer eine Band, die bei der Empowerment auch eine große Rolle spielt und ihr auch die Leute stärken wollt, die sich im Alltag gegen Nazis, gegen Rechte trauen, ihre Stimme zu erheben, sich engagieren gesellschaftlich in verschiedensten Bereichen. Zwei Fragen dazu. Zum einen, inwiefern soll dieser Empowerment-Gedanke bei zukünftigen Alben erhalten bleiben? Ich denke jetzt an wirklich alltägliche Situationen. Sag ich, wir hatten gerade den CSD in Bautzen, wo sich 1000 CSD-Feiernde gegen 800 Nazis gegenübersehen. Aber auch an ostdeutsche Gemeinden, wo sich gerade viele Politiker auch vielen unerträglichen Angriffen ausgesetzt sehen. Ist der Gedanke bei euch auch mal an kleinere Orte, zum Beispiel in Ostdeutschland zu touren und bewusst dahin zu gehen, was jetzt auch, ich weiß nicht, Feines an einem Fischfilet hat das ja auch öfter gemacht. Wenn ich jetzt mir euren Tourplan angucke, da sind die großen Städte drin, weil ihr die Hallen und die Konzerte, die Clubs füllen könnt. Ist das mal ein Gedanke gewesen oder habt ihr da mal drüber nachgedacht? Als Zeichen des Empowerments und der Unterstützung?
Ja, also das gibt ja auch dieses Jahr glücklicherweise einige Bands, die das so richtig durchziehen. Zum Beispiel Beatsteaks haben das ja auch sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben uns bisher noch nicht reichweitenstark gefühlt, um sowas alleine durchzuziehen. Es ist aber jetzt gerade so ein bisschen im Gespräch, da steht noch so ein Meeting aus und so mit unserem lieben Booker, dass wir nächstes Jahr vielleicht mal gezielt auf Städte gehen, wo wir eben noch nicht so unterwegs waren. Und ich denke schon, dass wir sowas da auf jeden Fall mitdenken. Und natürlich ist dieses Jahr mit den ganzen noch krasseren Erstarken der Rechten dafür auch Inspiration. Und ich finde es total super, wenn Bands das machen. Und genau, aber es ist ja nun mal immer so Business-Talk-mäßig. Die Tour ist so anderthalb Jahre vorher ungefähr geplant. Das heißt, da können wir jetzt nicht mehr so viel Einfluss drauf nehmen. Vielleicht spielen wir noch ein, zwei Soli-Dinger dieses Jahr, die eben in so eine Richtung gehen, so kleinere Strukturen zu fördern. Das ist noch ein bisschen gerade in der Schwebe, aber genau, die Tour ist so, wie sie ist. Und aber nächstes Jahr, denke ich, kann man sich darauf einstellen, dass wir eben nicht nur die klassischen großen Städte touren, die wir seit Jahren touren, sondern dass wir auch mal uns woanders blicken lassen.
Wo es weh tut.
Wo es hoffentlich niemandem weh tut, außer vielleicht irgendwelchen Rechten. Aber ich hoffe, weder uns noch unserem Publikum wird weh getan. Aber wo es eher passieren könnte, auf jeden Fall.
Ja? Alessio, wolltest du noch was sagen?
Nee. Definitiv nicht.
Dann, cool, dann ganz herzlichen Dank für den Einblick in das Album. Es ist jetzt schon knapp 2 Monate raus, Kaputt heißt es. Hört es euch an, ich glaube, man kann viel Spaß haben. Am 5.12. seid ihr in Leipzig. Wo seid ihr eigentlich in Leipzig, wisst ihr es? Im Täubchental? Nee,
Ute Conny
Island. Ute Konnewitz. Zum Schluss dürft ihr dem Milch- und Kulturpublikum eine Buch- und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben. Ein Buch, das ihr vor kurzem gelesen habt.
Und da ich das schon zweimal gemacht habe, darf
gerade empfehlen möchtet. Ja, das darf Alessio jetzt. Alessio, du musst jetzt mal, ich habe hier natürlich Redezeit bei mir eingeblendet, du musst jetzt 20 Minuten,
okay, 20 Minuten?
20 Minuten Buch und Musik.
Okay, ich hole ganz weit aus. Nee, tatsächlich, ich mache mir die ganze Zeit schon Gedanken und es ist so doof, weil ich bin gerade durch die Sommerferien der Schule, ich bin gerade in so einer nostalgischen Phase und höre eigentlich nur so alte Sachen, die mir in den Kopf kommen, die mich so motivieren oder die ich schön finde, weil ich habe irgendwie bei mir im Kopf so einen Plattenkatalog und ich komme gerade nicht so wirklich an was Neues ran. Aber wenn, das ist jetzt einfach nur musikalisch, das hat nicht keinen politischen Wert, Catfish and the Bottlemen, Leute, hört's euch rein, es ist eine sehr, sehr wunderschöne Band, sehr, sehr cool und eine Buchempfehlung habe ich nicht.
Okay, dann Musikempfehlung möchte ich noch eine von dir haben. Du hast eine Ausbildung als Gärtner gemacht und du hast die erfolgreich bestanden und hast deinen eigenen Garten. Bestes Wetter. Du hast einen kleinen Schuppen, in dem du was auflegen kannst. Was ist die erste Platte, die du anmachst, wenn du losgärtnerst?
Jack Johnson, On and On. Auf 100%ig, 100%ig. Das ist einfach, eine viel gute Platte für den Sommer, die muss da sein.
Okay. Gut, ganz herzlich. Also, Jonas, wolltest du noch was sagen? Du wolltest kommentieren.
Ich wollte ironisch kommentieren, das siehst du in meinem Blick. Ich wollte nur sagen, ich grinde dann rein und mache Freitag von Haiti an und bounce. Nee, keine Ahnung.
Musst du ihm beim Gärtnern dabei
Scheiße,
helfen?
Scheiße, ja, nee, dann bin ich zu kaputt.
Okay. Ganz herzlichen Dank fürs Interview, Alessio und Jonas von Kafka heute bei Milch und Kultur.
Vielen Dank danke
fürs
dir.
Sehr gerne, vielen Dank.